Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Lieber Raffaela, ich weiß, dass deine Antwort jetzt Nein sein wird. Ich frage dich trotzdem. Kannst du dir vorstellen, den gleichen Job 30 Jahre lang zu machen?
Nein. Aber wir haben heute eine Frau kennengelernt, die macht zwar nicht seit 30 Jahren den gleichen Job, weil sie ist in einem Unternehmen quasi, wo sie sehr viele Stationen gehabt hat und ist jetzt an einer ganz wichtigen Schlüsselposition. Wir waren bei Michaela Sapetschnik. Sie ist die Leiterin der Personalabteilung bei der KELAG, einem der größten Arbeitgeber in Kärnten. Und es war sehr spannend, mit ihr über Recruiting, über KI, aber auch über Mitarbeiterbindung und Einbindung und Onboarding zu sprechen.
Total interessant, einfach zuhören und reinhören. Viel Spaß.
Wir sind heute in Klagenfurt. Wir sind durch eine Sicherheitsschranke quasi herein und über einen Paternoster in den vierten Stock gefahren. Wir sind nämlich bei der KELAG und sitzen hier mit Michaela Sapetschnik. Und es freut uns, dass wir hier sein dürfen und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und liebe Michaela, wir finden dich sehr mutig, weil du für Chancengleichheit einstehst, weil du einen sehr konsequenten und geraden Weg gehst und dich für Frauen in deinem Unternehmen einsetzt und in deiner Position eigentlich auch einen guten Hebel dafür hast. Und wir kennen uns jetzt seit 24 Stunden ungefähr. Sie schon können gleich bei du einsteigen. Und es freut uns sehr, dass du heute Zeit hast und dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren dürfen.
Ja, vielen Dank. Wir haben mich wirklich sehr gefreut, wie ihr euch bei mir gemeldet habt und mich als mutige Frau sozusagen auch seht. Und vielen Dank für die Erklärung, warum. Und einmal herzlich willkommen bei uns, natürlich in der KELAG.
Danke. Wir kennen uns noch nicht, wir kennen uns ein paar Minuten, kennen ist es noch nicht, aber um das Eis zu brechen, habe ich ein Schachtel mit Eisbrecherfragen. Und du darfst dir bitte eine ziehen, vorlesen und dann hoffentlich beantworten wollen.
Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Eine schwierige Frage. Die pauschal zu beantworten. Es ist in erster Linie trotzdem das Aussehen. Das ist der Gesamteindruck eigentlich. Ganz wahrscheinlich die ersten paar Sekunden und dann aber sehr schnell die Gestik und die Mimik. Auf das schaue ich ganz, ganz stark.
Jetzt weiß ich, worauf bei mir geschaut wurde vor ein paar Minuten. Das Zweite, was wir die Frauen immer bitten, ist, über ihr Leben anzufangen, irgendwo am Anfang, wo immer der Anfang für dich ist, woher kommst du, geografisch und familiär, wie bist du zu der Person geworden, die im vierten Stock sitzt und auf Gestik und Mimik achtet?
Ja, gerne. Also ich habe natürlich auch ein bisschen mich bei euch umgeschaut und ein bisschen reingehört und da ist mir aufgefallen, dass auch gestanden ist mit Frauen am oder vom Land. Und da habe ich gleich eine Parallele zu mir gesehen. Ich bin am Land aufgewachsen, also in ganz einem kleinen Dorf, ein bisschen außerhalb von Villach in der Unterschütt, wenn das vielleicht jemand kennt. Und auch in sehr einfachen Verhältnissen. Vater war eben auch Arbeiter, ausgebildet als Maurer und Schneider, so ganz spannend. Und ist aber dann in den späteren Jahren doch auch zur KELAG gekommen, hat dort als Hilfsarbeiter eben gearbeitet. Meine Mutter war zu Hause und ich hatte trotzdem auch eine wunderschöne und unbeschwerte Kindheit. Wir hatten nicht viel, aber es war immer total schön und eigentlich entspannt im Verhältnis zur heutigen Zeit. Also das war so ein bisschen mein Hergang aus der Familienseite. Ich wurde immer sehr ermutigt, ja, von meiner Mutter und von meinem Vater, immer das zu tun, was mir gefällt und wo es mich hinzieht. Und ich war vielleicht ein bisschen Revoluzerin. Hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Also ich war jetzt nicht so die Betragen-1-Note, weil ich mich eben für viele Dinge immer auch stark gemacht habe, schon als Kind. Also vor allem auch für mich unfaire Sachen gesehen habe und mir dafür eingesetzt und ja, durchaus auch in die erste Reihe gestellt und das ist nicht immer nur gutiert worden.
Kannst du dich da an eine Situation erinnern, die du im Kopf hast?
Ja, also mehrere Situationen. Also im Schulleben war das eben sehr oft, wo es war einmal eine Schulkollegin, die aus meiner Sicht sehr unfair behandelt wurde, in dem Fall von einem Lehrer. Das war dann schon in der berufsbildenden Schule, also wirklich, ich würde schon fast sagen, in Richtung Mobbing. Damals hat es das Wort, glaube ich, noch nicht gegeben. Und da habe ich mich wirklich auch eingesetzt, stark gemacht, bin aufgestanden und dann haben sich einige mir angeschlossen und das hat auch was Positives bewirkt. Mhm. Und das sind so prägende Momente, wo man eben auch im Kleinen was bewegen kann, wenn man sagt, so nicht, das ist nicht okay so. Man muss aber auch sagen, es hat dann natürlich da und dort auch negative Konsequenzen. Ja. Mhm. Das kann passieren, aber das muss man dann aushalten. Im Schulleben überhaupt, wenn man sich dann mit jenen anlegt, die trotzdem am längeren Ast sitzen. Ja. Mhm. Aber ich habe es trotzdem geschafft.
Es war es wert.
Es war es immer wert.
Ja, finde ich auch.
Was war jetzt so als junge Schülerin oder als junges Mädchen dein Berufswunsch? Hast du so ein Bild gehabt, wo willst du hin oder...
Das hat eigentlich sehr geschwankt. Mhm. Also so ganz einen konkreten Berufswunsch habe ich eigentlich nicht gehabt. Es ist später erst einmal gekommen, eh in der höheren Schule. Ich bin in eine berufsbildende Schule gegangen, eben in die Handelsakademie in Villach. Und es ist ja eine Wirtschaftsschule. Und da ist aber der Wunsch eigentlich gekommen, ich liebe Tiere. Ja, wenn ich könnte, hätte ich einen Zoo. Und wollte eigentlich Tierärztin werden. Und ich sage ganz offen, das war aber dann auch nicht möglich. Das Arztstudium praktisch halt dann in Wien, auch mit den Kosten, das war damals nicht tragbar. Und so bin ich dann von diesem, so jetzt einmal Wunsch, ob er jetzt dann ganz so stark war, kann ich jetzt schwer sagen, doch relativ schnell wieder abgekommen. Habe dann zu arbeiten begonnen, eben gleich nach der Matura. Das war auch so, mir war das irgendwie ein bisschen bestimmt, so jetzt einmal, dann auch in der KELAG zu landen. Mhm. Und zwar, ich habe natürlich Ferial, durch das, dass mein Papa halt Arbeiter war, bei der KELAG Ferial gearbeitet. Mhm. Und dort bin ich dann gefragt worden, ob ich eben nicht bleiben möchte für ein Projekt, das gerade umzusetzen war. Das war damals in der Außenstelle in KELAG. Mhm. Da bin ich dann geblieben, habe dann eine Zeit lang gearbeitet und habe gemerkt, ich will mich weiterentwickeln, ich will noch mehr lernen und habe dann nebenbei, also Vollzeit gearbeitet, zu studieren begonnen, eben in Klagenfurt Betriebswirtschaft. Mhm. Ja, und so hat mich dann mein Weg nach Klagenfurt geführt, in die Zentrale, was natürlich leichter vereinbar war, auch mit der Uni und dem Beruf. Und ja, habe dann meine verschiedenen Stationen in der Firma machen dürfen und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Bin jetzt im Personal am Ende gelandet, sehr, sehr glücklich auf dieser Position und habe aber viel gesehen im Konzern vorher, habe einige Stationen hinter mir.
Hast du so eine Art Training gemacht oder bist du von einer Abteilung zur nächsten? Oder wie hast du da entschieden, dass du weitergehst oder zu Momente geben, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt möchte ich das nächste. Oder wie bist du da weitergegangen?
So ähnlich war es ja, also Traineeship. Das wir eingeführt haben, also auch erst seitdem ich praktisch da in dem Fall das Age
nicht gerne gehabt.
Ich war aber immer sehr eloquent zu schauen und zu überlegen, eben was möchte ich oder was möchte ich wieder Neues sehen und habe mich eigentlich selbst immer wieder von den verschiedenen Positionen weiter bewegt. Also ich war in der Kundenverrechnung, ich war in der, damals hat es noch Stromverrechnung geheißen, ich war in der Finanzierung, ich war dann im Controlling, ich war beim Vorstand als Assistentin tätig und eben dann vorher noch in einer anderen Leitungsposition im HR und seit 2015 eben die Konzernpersonalleitung.
Wie viele Mitarbeiterinnen hast du so unter ihr oder halt?
Ich habe aktuell, vielleicht muss man auch kurz erklären, bei uns ist das HR ein bisschen ausgeweitet, also nicht nur das Klassische, wie man so kennt, Recruiting, Entwicklung und Services. Wir haben auch noch einen Ausbildungscampus dabei, vielleicht habt ihr davon schon was gehört, noch ein bisschen unter dem Namen Lehrlingsschule in St. Veit.
Ja,
also wahrscheinlich, wir haben es jetzt dann umgebrandet, im letzten, eigentlich war es heuer im Frühjahr, zum Ausbildungscampus.
Und ich habe auch das Facility Service dabei. Das heißt, wir bewirtschaften auch sämtliche Küchenkantinen und Büroräumlichkeiten, eigentlich alle Räumlichkeiten, die die Keller praktisch inne hat als Eigentümer, Eigentümerin und dann auch an unsere Konzerntöchter dann auch vermietet. Und deswegen sind es an Mitarbeitern und die Trainees sind immer bei mir, die wir im Unternehmen haben, damit wir auch sicherstellen, dass sie ihre Stationen gut nach der Reihe absolvieren können. Das heißt, ich habe aktuell so um die 80 Mitarbeiter bei mir.
Kann man sagen, dass du alle MitarbeiterInnen der Keller kennst?
Persönlich leider nicht. Also vom CV.
Ja?
Also schauen wir da wirklich jeden CV auch noch einmal kurz an. Persönlich nicht, aber ich würde behaupten, jedenfalls zweifelig.
Worauf schaut man, wenn das die Aufgabe ist, dass man einen CV nach dem anderen anschaut, wie geht man da vor am besten?
Vielleicht muss man das auch unterscheiden, wenn man jetzt bei einer Auswahl ist, einer konkreten, dann ist einmal der Ersteindruck natürlich das Motivationsschreiben und der CV, aber dann kommt es immer auf die persönliche Vorstellung, also auf den Touchpoint drauf an. Und das eine ist, das zweite ist, wenn die Einstellungen bei uns getätigt worden sind, kann ich natürlich nicht alles wieder machen, dann schaue ich mir den CV an, wer da kommt. Deswegen habe ich gemeint, vom CV kenne ich jeden, der kommt. Ja. Also ich schaue mir nicht alle CVs, das ist auch nicht meine Aufgabe.
Ja.
Da haben wir ein super Recruiting-Team und unsere Führungskräfte sind natürlich die unter Anführungszeichen wichtigsten Entscheider, Entscheiderinnen, wer dann ins Team kommt.
Aber warst du selbst auch mal Teil dieses Recruiting-Teams?
Ich bin, also das Recruiting unter Anführungszeichen geleitet, selbst direkt habe ich nie, aber ich bin sehr oft natürlich in Auswahlverfahren mit dabei. Es kommt dann immer auf die Position und auf die Funktion drauf an.
Mhm.
Und da bin ich dann mit dabei, ja.
Mhm.
Worauf achtest du da am meisten, wenn jetzt Personen dann persönlich da sind? Also die haben schon mehrere Hürden geschafft,
genau.
Und sitzen jetzt persönlich vor dir. Worauf achtest du da am meisten?
Also am allermeisten oder am wichtigsten ist für mich die Einstellung. Die Einstellung zum Leben, zur Arbeit, auch diese Extrameile zu gehen, also die Leistungsbereitschaft und zum Unternehmen, zu unserer Vision, zu unserem Sinn, den wir eben sehen. Und das ist nicht nur ein Slogan, den wir raufschreiben, ist es for a greener future zu arbeiten. Also das ist für mich das Wichtigste, weil wenn die Einstellung, weil da jetzt so schön eine Attitude passt, dann kann man vieles andere, vielleicht was auch da und dort fehlen würde an Qualifikationen, das kann man nachholen oder aufholen.
Hast du da irgendein Gespräch irgendwie in Erinnerung, wo du sagst, das hat dich besonders positiv oder negativ überrascht?
Also da habe ich sehr, sehr viele in beide Richtungen. Ja.
Ja.
Also es gibt wirklich, es kommen Leute und stellen sich dann vor, vielleicht eher, wenn man sie am Anfang noch vom Prozess sieht, mache ich ja auch bestimmte Funktionen, die sich überhaupt nicht über das Unternehmen informiert haben. Das gibt es auch, wo man sich auch denkt, ja, spannend. Man will ja selbst normalerweise als Mensch ja auch nicht blind irgendwo hingehen, wo man vielleicht nicht hinpasst. Und dann gibt's natürlich wieder die, was du gerade angesprochen hast, die ganz positiven, die sprühen vor Energie. Energie zu Energie.
Ja.
Und identifizieren sich schon im Vorfeld, haben eine Geschichte oft auch schon zur KELAG und mit dem Unternehmen. Das ist natürlich dann schon auch was Tolles.
Wie ist es, wenn jemand kommt, der sich null mit irgendwas beschäftigt hat und du weißt in der ersten Sekunde, das geht keinen Schritt weiter, bist du dann jemand, der höflich weiter zuhört oder der das irgendwie sofort abbricht und sagt, danke, nein?
Ich bin jemand, der höflich weiter zuhört, aber nicht in dem Ausmaß, wie es sonst dauern würde.
Okay, weil ich denke mal, das ist ja irgendwie dann auch bei der Fülle an Bewerbungen oder wie auch immer, stillt man da jemanden ja auf die Zeit.
Das ist richtig, aber wir haben trotzdem auch eine Grundwertschätzung, dass wir eben oder die wir jedem Menschen entgegenbringen. Und damit, es gibt auch bestimmt vielleicht Menschen, die das dann abrupt abbrechen, das machen wir nicht. Wir machen es halt vielleicht dann etwas in einem schnelleren Durchlauf, aber wir bleiben immer höflich und wertschätzend.
Wie ist es jetzt, wenn man bei der KELAG anfängt zu arbeiten? Gibt's da, also wir haben das Traineeship, haben wir schon gesprochen, aber wie kommt man sozusagen in die Familie rein und genau,
ist das,
wie
ist Onboarding?
Genau, das Onboarding heißt es.
Ja. Genau, wir haben jetzt nur mehr Neudeutsch.
Ja, genau.
Unser Onboarding-Prozess, das ist uns wirklich ganz wichtig, nicht nur, weil wir sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen jetzt bekommen haben in den letzten Jahren, sondern weil die Ansprüche, muss man ganz offen sagen, natürlich auch andere sind von der jungen Generation. Mhm. Das heißt, wir haben in dem Fall mehrere Stationen. Also wir haben im Vorfeld, das machen wir jetzt gerade zusätzlich noch digitalisiert, dass wir eine App zur Verfügung stellen, die in der Pre-Onboarding-Phase, wie es heißt, bevor jemand kommt, immer bestimmte Touchpoints mit den neuen Kandidaten und Kandidatinnen hat, damit man sie am Ende auch nicht verliert und dann auch schon frühzeitig emotional eben reinholt, das, was du gemeint hast. Mhm. Und wir haben ein Buddy-System, weil der Mensch Peer-to-Peer ist immer noch am wichtigsten, damit man von Anfang an schon einen Ankerpunkt im Team hat. Mhm. Und dieser Buddy, die sind bei uns eben, werden vom HR auch geschult. Die nehmen dann die Leute praktisch inhaltlich und auch emotional schon, bevor sie bei uns anfangen, ins Unternehmen mit und sorgen auch dafür, dass der Start gut ist. Vor allem die erste Woche ist auch ganz wichtig, dass man sich gleich integriert fühlt, dass das Equipment da ist. Klingt jetzt banal, aber ist auch wichtig, dass man nicht 3 Tage warten muss, bis man arbeitsfähig ist. Und eben auch natürlich die Aufgaben, dass man schneller in die Aufgaben reinkommt. Mhm. So machen wir das mit unserem Onboarding-Prozess.
Wie bewirbt man sich jetzt, wenn man bei der KELAG arbeiten möchte? Wir haben vorher ein Interview gehabt, dort uns die Dame gesagt, sie hat einfach angerufen. Das wird wahrscheinlich hier nicht so sein. Also wie läuft dieser so Prozess ab?
Also unser Prozess ist da auch schon wirklich komplett digital, hat aber auch am Ende der Reise ein Datenschutzthema. Ja, mittlerweile ist das auch sehr, sehr streng, gerade im Recruiting-Bereich. Das heißt, einfach bei uns auf der Homepage, da gibt es eine eigene Rubrik Karriere oder auch eine eigene Karriere-Homepage. Da kann man sich dann, da sieht man dann auch schon gleich die offenen Stellen, kann sich dann direkt bewerben, kommt eben in unser Bewerbungstool und wird dann kontaktiert vom Recruiting. Und das ist für alle, vom Lehrling bis zum, was ich jetzt nochmal, bis zur Führungskraft eigentlich derselbe Prozess. Digital.
Ich habe mal in der Vorbereitung einen Podcast angehört, wo du interviewt wurdest. Und da ist auch dieses Thema der Karriere vorkommen. Und mir ist irgendwie in diesem Gespräch, wie ich zugehört habe, ist mir das so, dieses entweder oder. Also entweder du machst Karriere oder man ist quasi Hausfrau und Mutter. Ja. Also das ist irgendwie als Thema auch vorgekommen. Und du selbst hast das anders erlebt. Und einerseits würde mich das interessieren, wie hat das in der Praxis tatsächlich ausgeschaut und wie findest du, dass da Unternehmen, die KELAG selbst, aber auch generell Unternehmen weitsichtiger sein sollten oder sind, ist eh schon alles ganz toll in Österreich oder in Kärnten?
Ja, das wäre schön, wenn es toll ist. Ich glaube, dass da eben gesellschaftlich schon noch einiges zu tun ist. Mhm. Für das setze ich mich auch ein. Also diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was du ansprichst, ist nicht immer so leicht. Ja. Das hatte ich wirklich auch das Glück, dass ich das sehr positiv erfahren durfte. Also ich konnte mit meinem Unternehmen, in dem Fall mit der KELAG, nicht immer auf einen guten gemeinsamen Weg einigen. Ich habe sowohl neben der Arbeit studiert, als auch dann eben Familie gegründet. Das ist eine Tochter, die ich sehr stolz bin. Die ist jetzt gerade 19 geworden und studiert Medizin.
Aber ist es, darf ich da gerne noch, ist es dann so, dass du gesagt hast, so und jetzt ist die Tochter da, jetzt gehe ich zu meiner Chefin oder zu meinem Chef und habe irgendwie den Anforderungskatalog oder ist umgekehrt, sind die proaktiv auf dich zugekommen und haben irgendwie gesagt, wie kommen wir zusammen? Also wie hat das ausgeschaut? Wie?
In der Praxis, ja. Also wir haben eigentlich im Vorfeld schon uns, also bevor ich praktisch in meine Karenzzeit gegangen bin, haben wir uns mit meinem damaligen Chef eigentlich schon ausgesprochen, wie wollen wir denn dann unter Anführungszeichen, wenn ich zurückkomme, weiter gemeinsam in die Zukunft gehen. Also das hatten wir schon vorher ausdiskutiert. Und das Gute war auch,
Und das ist, glaube ich, ein Thema, was noch sehr schwierig ist heute in den Unternehmen. Das höre ich von vielen Seiten, ist das am Führen in Teilzeit. Mhm. Und es ist eine Herausforderung, auch im Alltag, das ist gar keine Frage, aber es geht. Mhm. Und das muss, da muss man halt eben Wege finden und das als Unternehmen auch forcieren und unterstützen.
Was ist da wichtig bei Führen in Teilzeit?
Von zwei verschiedenen Seiten gesehen, vielleicht einmal von denen, meistens sind es auch Frauen, ja, es gibt auch Männer, die in Teilzeit da sind, aber natürlich die wenigeren. Es ist immer noch diese traditionelle Rolle oder die Rollenverteilung. Von der Seite der, in dem Fall Führungskräfte, die drin sind, muss man aufpassen, dass das eigentlich, obwohl es dann eine Teilzeitrolle ist, nicht sehr schnell trotzdem auch wieder eine Vollzeitrolle ist. Weil man natürlich auch da und dort anders gefordert ist als Führungskraft. Und von der Unternehmensseite muss man einfach neue denken. Entweder muss man eben Aufgaben auch noch anders verteilen oder umverteilen. Man kann auch nicht verlangen, dass man in Teilzeit, mit echter Teilzeit, dann eine Vollzeitstelle auch ausfüllt. Mhm. Oder neue Modelle, und ich sage auch ganz offen, das ist wirklich schwierig in der Praxis, sich eine Führungsrolle zu teilen.
Das wird die Plattform, wird das dann geteilt? Oder
ja, also wir bieten es an, wir haben es auch schon gehabt, aber es ist wirklich schwierig. Du brauchst ähnliche Fähigkeiten, du brauchst zeitlich noch das zusammenpassend und es muss das menschliche Duo auch noch zusammenpassen, sag ich auf Fall. Es ist, diesen Match zu finden, der ist nicht leicht. Ja? Wir haben es schon gehabt, wir bieten es auch an, aber die Matches zu finden sind oft oder ist oft schwierig.
Wenn man sagt, wir bleiben jetzt bei der echten Teilzeit, führen in echter Teilzeit, man kriegt Dinge irgendwie auf Schiene, wenn der Mehrwert erkannt wird. Was könnte oder was ist der Mehrwert für ein Unternehmen, wenn es eine Führungskraft auf Teilzeit hat? Unabhängig davon, dass natürlich die Botschaft ist, dass man irgendwie das Menschen ermöglicht, aber was kann der Mehrwert sein? Was könnte das Argument sein?
Also der Mehrwert ist definitiv, ich muss nur mal sagen, es sind nach wie vor vorwiegend Frauen. Mhm. Wir haben ganz tolle Frauen mit viel Potenzial und wir würden dieses Potenzial ja liegen lassen. Ja? Wenn wir sagen, es geht nur in Vollzeitpunkt und das lässt sich eben dann gerade mit der Familiengründung gerade zu Beginn nicht vereinbaren, würdest du dieses Potenzial verlieren. Damit verliert man eben auch die Diversität, trotzdem auch wieder im Führungsteam. Dann wären wir ja bald nur mehr männlich, in Anführungszeichen. Und wir würden das wirklich liegen lassen. Also das ist der große Mehrwert vom Unternehmen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn sich sogar geschlechtsunabhängig eine Person gehört, gesehen und unterstützt fühlt in den verschiedenen Lebenslagen, dann wird die Bindung zum Unternehmen, das ist aber große Mehrwert, ganz andere sein, wie unter Anführungszeichen das Unternehmen sagt, ja, ist dein Problem. Also und wir sehen praktisch nur unsere Schiene. Also das sind sicher die größten unter Anführungszeichen Mehrwerte, die das Unternehmen hat. Und da haben wir auch sehr, sehr positive Erfahrungen. Mhm.
Wenn ich da so hinschaue, diese Chancengleichheit sehr wichtig und da ist auch die Charta der Vielfalt. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, gern. Also wir setzen wirklich sehr auf Diversität. Das möchte ich aber nicht nur auf die Geschlechterrollen beziehen, sondern wir haben vier verschiedene Säulen. Das eine ist eben, sind die Geschlechter. Das zweite ist natürlich die Beeinträchtigung, was uns auch ein wichtiges Anliegen ist. Dann haben wir noch das Alter, also die Generations. Und wir haben eben auch noch das Cross-Culture. Unser Unternehmen ist mittlerweile international tätig und wir haben schon viele Kolleginnen und Kollegen im europäischen Umfeld. Also wir haben in Spanien, Portugal, Frankreich, Osteuropa, Italien. Die sind schon weit verbreitet. Und damit haben wir diese vier Säulen für uns aufgestellt. Und da gilt auch wieder das Gleiche. Und es ist auch nicht nur ein Slogan, sondern es ist wirklich Diversität oder Vielfalt ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das aktiv betreiben anschaut. Auch der Teil oder der Teilbereich der Beeinträchtigten, das wird oft nicht gesehen von den Unternehmen, dass das ein echter Wettbewerbsvorteil ist, weil wir haben viele in der Gesellschaft, die eben ein Handicap haben, in welcher Art auch immer, und die aber natürlich trotzdem ganz, ganz tolle Qualitäten und Fähigkeiten mitbringen für die Arbeitswelt. Und das muss man noch ein bisschen mehr bewirtschaften. Und das versuchen wir. Das sind bei uns auch dann so Leuchtturmprojekte, wo wir immer wieder schauen, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen vom ersten Arbeitsmarkt, heißt so diese wirklich die erste Chance geben, im Beruf Fuß zu fassen.
Und bleiben diese Kolleginnen dann im Unternehmen? Wie ist das generell? Man hört jetzt immer, es ist eine große Fluktuation, man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Ihr macht jetzt sehr viel für die Mitarbeiter, dass sie bleiben. Trägt das Früchte? Hat sich das verändert über die Jahre?
Also es trägt auf jeden Fall Früchte. Ja. Es ist ganz wichtig, auch die Unternehmenskultur einfach in die Richtung zu entwickeln, dass die Leute eben gerne kommen und auch gerne bleiben. Es hat sich aber jedenfalls verändert. Es ist nicht mehr so, jetzt haben wir noch so wie meine Generation, wo du sagst, du fängst in einem Unternehmen an und dann arbeitest bis zur Pension dort. Das hat sich schon verändert in die Richtung, dass die Menschen einfach auch oft mehrere verschiedene Sachen sehen wollen. Das trifft nicht auf alle zu, aber doch auf viele Jüngere. Also da ist vielleicht die Bindung oder die Loyalität nicht mehr so hoch, wie sie einmal war. Aber eben mit vielen verschiedenen Maßnahmen kann man da schon sehr viel tun. Und das ist trotzdem dieser Zusammenhalt, dieser Spaß an der Arbeit und vor allem der Sinn ist bei der, und darauf ist eine neue Generation wirklich auch nicht nur ein Schlagwort. Jeder sucht schon einen Job mit Sinn. Aber das dann auch wirklich zu haben und lebbar zu machen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne das auch spürt, so wie unser Vorstand das letzte Mal so nett gesagt hat, dass er ein Townhall-Meeting für alle Kolleginnen und Kollegen, wo so ein bisschen von der Strategie erzählt wird, nochmal hervorkommen hat, dass jedes Rädchen halt so wichtig ist. Und da hat er auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in der Küche, die halt kochen, da ihr Bestes geben und dann gehen alle gern essen, sind wieder alle zufrieden. Und so geht diese Welle praktisch nach draußen und jeder Beitrag ist wichtig. Da kann man schon viel, viel bewegen, aber natürlich haben wir auch Fluktuationen.
Jetzt hast du gesagt, unserer Generation, und du bist ja schon sehr lange in diesem Unternehmen, und wir haben jetzt zwei Themen angesprochen, also Diversität und irgendwie auch dieses so lange bei einem Unternehmen sein, ist etwas, was sich geändert hat in all diesen Jahren. Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, das hat sich in der Arbeitswelt verändert, weil das kann man am besten beobachten, glaube ich, wenn man eben so eine Stabilität hat und das irgendwie ja von dort aus beobachtet. Was ist neu?
Ja, oder anders? Es hat sich schon sehr viel verändert. Ja. Also überhaupt auch natürlich im Arbeitsalltag. Aber ich glaube, das ist nichts Neues mit der Digitalisierung. Vor allem jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren noch einmal mit einem extremen Schub mit der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das müssen wir wirklich ansprechen. Das ist eine exponentielle Entwicklung. Ne? Wir haben immer schon große Entwicklungen gehabt, von der, wie man erzählt wird, von der Dampfmaschine. Es hat immer etwas gegeben, aber diese steile, exponentielle Steigung nach oben, die, glaube ich, also meine persönliche Meinung, ist aktuell so hoch wie noch nie. Und da ist es ganz wichtig, was ist neu, die Veränderungsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Da war früher nicht so viel Augenmerk drauf. Da hat es vielleicht alle paar Jahre irgendwann einmal ein neues Release gegeben in der IT und dann hat man sich wieder bis umgewöhnt. Heute ist es ständig neu. Es kommen neue Eindrücke von außen herein, sowohl in der IT, aber auch von den Regulatorien. Die sind ja sehr regulatorisch auch geprägt, müssen viele Gesetze einhalten, umsetzen. Und damit ist die Veränderungsbereitschaft und die Flexibilität, sich zu verändern, etwas geworden,
das ganz eine wichtige Fähigkeit ist. Mhm. Und auf das rechtzeitig zu schauen, dass das alle Kolleginnen und Kollegen auch gut mitbringen und mittragen, das ist also ein Entwicklungsthema, aber auch ein Mindset, das ist wirklich schwierig. Und das muss man erst einmal schaffen, dass man da alle, können es alle werden es nie sein, aber den Großteil mitnimmt. Also das hat sich wesentlich verändert.
Wie kann man Veränderungsbereitschaft trainieren?
Ja, also am Ende der Reise, es ist ja mühsam, ja, das ist richtig. Es gibt Menschen, die sind grundsätzlich da natürlich schon dem aufgeschlossener und andere weniger. Aber du kannst sie nur, indem du sie mitnimmst, indem du sie teilhaben lässt an dem, was zu verändern ist. Ja, also irgendetwas, also jetzt einmal in irgendeinem Kämmerlein mit ein paar Leuten sich auszuhacken und dann zu sagen, so das ist es und es wird umgesetzt, das hat bestimmt einmal funktioniert, das geht halt nicht mehr. Das hat sich auch wesentlich verändert. Das heißt, diese Partizipation, Teilhaben, auch da den Sinn, den Nutzen, es wird niemand etwas verändern, wenn du dem Gegenüber den Nutzen nicht schmackhaft machen kannst. Und das ist die große Kunst.
Wie bringt sie jetzt den Nutzen euren Mitarbeitern, also quasi nahe, gibt es da Informationsveranstaltungen, die App hast du angesprochen, wahrscheinlich?
Also definitiv, ja, es gibt natürlich online verschiedenste Kanäle, wo das auch immer positiv gespielt wird. Aber da, wenn es um größere Veränderungen geht, dann ist immer auch noch wieder das Mensch zu Mensch ganz wichtig. Das heißt, da muss viel kommuniziert werden, wirklich auch vier Augen, acht Augen, wie viele auch immer dabei sind, um die Leute mitzunehmen. Ich glaube, ohne dem, also nur zum Beispiel online, wird das nicht funktionieren. Du musst dir da das Vertrauen auch haben, du musst doch auch dem, in dem Fall Leader, den Menschen, den Visionen folgen. Und so gelingt es am allerbesten, aber es ist wirklich schwierig.
Jetzt hast du vorhin die KI angesprochen. Was bedeutet die KI für die KELAG? Ich sage jetzt überspitzt, die 2000 Mitarbeiter werden alle eingespart und es braucht nur mehr 1999. Was gibt's da irgendwie für Bilder in die Zukunft? Wie denkt man so eine Zukunft überhaupt voraus als so ein großes Unternehmen?
Also auch das ist eine große Herausforderung. Mhm. Vor allem, wir sind sehr breit aufgestellt. Mhm. Wir sind ein Produktionsunternehmen mit einer großen Halle, sondern wir haben ganz, Gott sei Dank, ganz viele Standbeine. Das macht uns auch so stabil. Wir haben alles in der Wertschöpfungskette, einmal von den Dienstleistungen her, aber auch wir haben die Netze, wir haben die Wärme, wir haben die Telekom, wir haben natürlich Stromerzeugung. Also wir haben eigentlich ganz ein breites Spektrum. Und damit gibt es da auch ganz viele verschiedene Ansätze. Das macht es noch einmal schwieriger. Zudem ist es noch ganz schwer oft greifbar, was wird es denn genau sein? Wo wird es ganz genau hingehen? Aber in Szenarien zu denken, ja, das muss man. Und da kann man halt auch nur Annahmen am Tätigen, sich natürlich, sagen wir nicht nur in unserer inneren Welt da in der Zentrale sitzen, sondern nach draußen zu gehen, zu schauen, was sagen denn die Zukunftsforscher, in welche Richtung geht's, was gibt's für Prognosen, was gibt's für Überlegungen. Ich habe das letzte Mal einen Vortrag gehört, wo jemand über eine Metastudie, das heißt, das sind schon mehrere Studien zusammen, gesprochen hat, wo es in Richtung diese White-Color-Worker geht. Das heißt, das ist alles, was mit Administration, mit dem Bürobereich zu tun hat. Und da so die Aussicht war, dass sich da so circa 20-30% der Arbeitsplätze am Ende der Reise in dem heutigen Segment es nicht mehr geben wird. In 5 bis 7 Jahren. Das ist schon relativ nah. Und deswegen ist es ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber wir beschäftigen uns als Unternehmen natürlich sehr intensiv damit, eine eigene Abteilung auch, die sich damit beschäftigt. Das ist eine Innovationsabteilung, die auch KI inne hat und natürlich die IT auch und jeder Bereich. Das ist auch wieder das Nächste. Innovation kannst auch nicht irgendwo herstellen und dann ausrollen, sondern das muss auch überall von unten raufkommen. Ja, außer du musst irgendwie ganz eine neue disruptive Erfindung. Ja. wir können die Sonne, den Blitz einfangen und dann Strom erzeugen. Und sowas. Aber das ist, auch das ist ja schwierig und auch das, wo du früher gesagt hast, trainieren, ist ein Mindset-Thema. Und das kannst du auch nur über die Kultur spielen, dass du eben sagst, das ist gewünscht, das ist, bring dich ein, bring was ein, bring neue Sachen. Und Kultur ist etwas, was sich nur sehr, sehr langsam und schwer verändern lässt. Mhm. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit dem Mindset Change in die neue Arbeitswelt schon sehr viel begonnen haben.
Was bedeutet KI für deinen Arbeitsbereich konkret? Also irgendwie kann man vorsortieren lassen durch KI? Passiert das schon? Was passiert da hinter den Kulissen? Und das wissen die Bewerberinnen alles gar nicht. Und was könnte noch passieren?
Also vielleicht jetzt gar nicht einmal das Bewerbermanagement, ja auch. Da kann man natürlich CV-Passings vorher schon machen lassen und voraussortieren. Aber mein persönlicher Anwendungsbereiche zum Beispiel sind natürlich im täglichen Doing, ja. Also egal, ob es jetzt kann ein First Draft von einer Konzepterstellung sein, ein Foliensatz, aber natürlich auch E-Mails zu generieren und rückschreiben zu lassen oder auch zu lesen und schon einen Vorentwurf zu machen, also in die Richtung. Ja, da bin ich schon sehr viel schneller und effizienter geworden und kann in dem Fall auch meine Assistenz entlasten. Mhm. Weil das wirklich schon vieles die Maschine abnimmt. Ja? Mhm. Und mittlerweile schon in sehr guter Qualität. Mhm.
Und ist tatsächlich Bewerberinnenmanagement? Also was geht da schon und was darf nie gehen oder was soll nie gehen?
Also beim Bewerbermanagement ist es ja auch ganz wichtig, dass du, auch das ist ja Gott sei Dank geregelt, ja, keine Diskriminierungen vornehmen darf. Das heißt, das muss einmal jedenfalls gewährleistet sein, dass nicht die Maschine dann für sich und Anführungszeichen irgendetwas diskriminierend zum Beispiel aussortiert. Ja. Also so etwas. Wir machen aber also ein rein maschinenbasiertes, sage ich ja ganz offen, CV-Passing, wie so schon, machen wir noch nicht. Mhm. Also bei uns wird wirklich aktuell noch jede Bewerbung von einem Menschen gesichtet.
Jetzt, also ich verwende KI auch für ähnliche Dinge, wie du sie genannt hast, und bin auch total happy. Also es gibt Dinge, die muss man nicht mehr machen. Aber es gibt einfach trotzdem noch ganz viele Leute, die dem Ganzen noch sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Ja? Wie würdest du in wenigen Sätzen einer Person, die jetzt nicht in dieser Arbeitswelt ist, sondern auf freundschaftlicher Basis KI schmackhaft machen, erklären, wie auch immer?
Also ganz mit einem Alltagsanwendungsfall, einem kleinen Häppchen zum Beispiel, wenn ich bei dir zu Hause wäre und du es noch nicht benutzt, dann würden wir zum Kühlschrank gehen. Wenn wir deinen Kühlschrank aufmachen, würde ich ein Foto machen, würde das Foto hochladen und würde die KI bitten, mit den Zutaten, die sie im Kühlschrank sieht, ein Rezept zur Verfügung zu stellen, das in 15 Minuten gekocht ist. Ja? Und dann sieht man den Output und kommt damit praktisch so sofort, wo man dann vielleicht sagt, wow, ja, will ich vorher fragen, ob ich das Bild auch hochladen darf. Das ist das Wichtige, aber eigentlich kann man es nur so versuchen. Mhm. Es gibt natürlich viele Ängste auch, die da und dort herrschen. Manche sind eher so in Sorge in Richtung Überwachung und was dann da alles halt vielleicht noch publik wird von meiner Persönlichkeit. Oft manchmal auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, scheinheilig, weil auf der anderen Seite geben es dann doch selbst auch wieder alles preis. Also da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen. Mhm. Und bei uns zum Beispiel im Unternehmen oder ganz speziell in meinem Bereich im HR haben wir damals so gestartet, dass wir mit zwei, drei Kollegen, eine Kollegin und zwei Kollegen gehabt, die haben das einfach schon recht früh für sich erkannt und genutzt und die haben dann so eine kleine Minischulung eben zusammengestellt und haben dann wirklich mit allen Kolleginnen und Kollegen im HR-Bereich diese halbe Stunde sich zusammengesetzt und auch mit so einfachen Dingen einmal gezeigt, was kann man tun, was kann das Tool, was kann es auch nicht.
Und es war dann auch mit einem Rezept ein bisschen probiert oder eben auch schon mit einer kleinen Aufgabe aus dem Büroalltag. Und so ein bisschen die Scheu zu nehmen, es einfach mal auszuprobieren.
Mhm. Aber trotz der ganzen KI und der Digitalisierung braucht es ja trotzdem noch das Handwerk. Es braucht ja die Monteure, speziell wenn es jetzt Störungen gibt, wenn es Schneefall gibt, wenn Strommasten umfallen, die das dann vor Ort auch machen. Und da habt ihr auch diese Lehrlingsakademie, oder, wo ihr sehr intensiv arbeitet. Wie siehst du denn da die Entwicklung? Hat sich das auch geändert oder gibt es genügend Facharbeiter?
Ja, ein Herzensthema auch von mir ist die Lehrlingsausbildung. Und natürlich auch im Hinblick, das ist jetzt auch etwas, was ja da ist und nicht mehr weggehen wird, ist der Facharbeiter, Facharbeiterinnenmangel. Und wir schauen, dass wir eben unsere Monteurinnen und Monteure eben selbst ausbilden, genau für die Dinge, die du gesagt hast, weil wenn dann einmal was ist, dann will natürlich jeder so schnell wie möglich wieder mit Strom versorgt sein, eben ohne Strom. Da kann man noch gar nicht von KI reden oder vom Internet, geht wirklich eben auch gar nichts mehr. Und damit setzen wir auf unsere eigene Aus- und Weiterbildung. Es ist so, dass es nur etwas einmal zu erzählen, dass man ein Gefühl hat, wir haben noch vor 5 bis 6 Jahren, haben wir circa 2, vielleicht maximal 3 Monate den Bewerbungs- und Auswahlprozess für unsere Lehrlinge gemacht und alles abgeschlossen. Heute dauert es in etwa 8 bis 9 Monate. Mhm. Also es ist wesentlich schwieriger geworden. Wir haben Gott sei Dank als Killag, weil wir auch wirklich eine tolle Ausbildung bieten. Also nicht nur das Fachliche, sondern eben auch die soziale und sonstige Aus- und Weiterbildungen noch nebenbei. Wäre mit Matura sowieso kein Thema, dann auch danach noch Studium. Also wir versuchen da alles offen zu lassen. Wir haben noch genügend, was die Anzahl betrifft, aber wir brauchen viel länger, bis wir praktisch auch die richtigen für uns herausfiltern, die dann natürlich auch zu uns passen und bei uns bleiben.
Warum braucht ihr länger?
Weil es schwieriger ist, die Jugendlichen für überhaupt einmal für die Berufswelt zu begeistern. Mhm. Was ich selbst merke, ich bin ja jedes Jahr selber auf der Lehrlingsmesse einen ganzen Tag, um einen direkten Kontakt dann mit den Jugendlichen zu haben und oder auch mit den Eltern. Sie wissen leider oft überhaupt nicht mehr ansatzweise, in welche Richtung. Ja, was willst du tun? Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, das hörst immer öfter. Und damit braucht der Prozess auch länger. Bis du einmal andockst, bist du überhaupt einmal so, wie kommst du zu den Jugendlichen? Aktuell, muss ich sagen, fast nur mehr über TikTok, vielleicht noch über Insta. Also es ist, das sind ganz andere Kanäle auch. Wir gehen natürlich auch direkt in die Schulen. Aber du musst sie erst einmal finden. Ne? Und wenn du dann sie gefunden hast, musst auch wieder die rausfinden, die aber dann wirklich mit Feuer auch für den Beruf praktisch der Zukunft oder sich dann damit identifizieren. Wir bilden 9 Berufen aus, also sehr viel. Und das kommt dann bald ein 10. und vielleicht noch ein 11. dazu. Das ist dann auch schon viel, auch eine Vielfalt.
Das wäre eben meine nächste Frage auch. Jetzt ist ja die Energiewende und wir brauchen immer mehr Strom, Leitungsausbau, hört man ja auch, die KV-Leitung kommen wird und so. Entstehen jetzt auch neue Berufe? Neue Sparten oder Spezialisierungen?
Eigentlich Spezialisierungen, genau. Also neue Berufe, also ein neuer Beruf, den gibt es tatsächlich, den wir jetzt dann ab nächstes Jahr ausbilden werden. Das ist der oder die Fernwärmetechnikerin, das ist ganz ein neuer Lehrberuf, weil wir auch die Killag Energie und Wärme haben und dort auch Fachkräfte natürlich österreichweit brauchen, die wir mal ausbilden. Aber sonst gibt es eher Spezialisierungen, vor allem auch in Richtung erneuerbare Energien. Und da bieten wir, das können auch vielleicht nur ganz wenige in Ausbildung dann auch umsetzen, ein Zusatzmodul an für unsere Elektrotechniker und Technikerinnen. Das heißt, E-Modul erneuerbare Energien. Das heißt, man
lernt dann noch ein halbes Jahr länger und hat aber dann noch einmal spezialisierend dazu Wind, PV und eben auch noch einmal Wasser. Mhm. Die Kraftwerke natürlich auch dazugehören. Da sind wir ganz stolz. Da haben wir heuer im Herbst die ersten Abgänger und Abgängerinnen mit dem erneuerbaren Energienmodul und die werden wir dann anständig feiern im Herbst. Mhm.
Weil du jetzt gerade so das Abgängerinnen auch, wie schaut es denn prozentual aus, Männer, Frauenanteil im Unternehmen und wie war das auch, wie du angefangen hast? Mhm.
Also wir sind aktuell bei 23,4, muss ich natürlich ganz genau wissen, Prozent Frauenanteil bei uns im Unternehmen. Wir versuchen den auch wirklich massiv zu steigern. Wir haben in den letzten 2 Jahren, wir haben uns auch Ziele gesetzt. Man braucht ambitionierte Ziele und haben gesagt, für alle Neueinstellungen, die wir machen wollen, und zwar in den Jahren 23, 24 und 25, wollen wir von allen Neueinstellungen mindestens 30% Frauen einstellen. Mhm. Und das ist für unser Unternehmen sehr schwierig, weil wir sind ein Technikunternehmen und da bei den AbgängerInnenzahlen schon das Problem ist, dass es natürlich viel, viel weniger als diese 30% eben auch gibt. Und trotzdem haben wir das in den letzten 2 Jahren mit dem Fokus darauf geschafft und bin fest davon überzeugt, dass wir es heuer auch noch schaffen werden. Und somit wird der Gesamtprozentanteil gesteigert. Der war natürlich bei mir viel, viel niedriger. Und zum damaligen Zeitpunkt, ja, wo im Sekretariat oder vielleicht so standardisierten Administrationsbereich. Und das hat sich Gott sei Dank jetzt schon komplett verändert. Und wir haben auch sehr viele Kolleginnen in Führungspositionen, auch in der Technik. Mhm. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und da muss ich aber auch sagen, das geht nur, wenn es auch das Top-Management mit unterstützt. Und das ist bei uns in der KELAG der Fall. Das unterstützen alle. Der Vorstand und auch der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen.
Du hast natürlich auch eine sehr wichtige Rolle und der Hebelfunktion, bist der Frau in der Führungsebene. Und wie wichtig ist es, dass man andere Frauen unterstützt auf ihrem Weg?
Also ganz, ganz wichtig, dass man Frauen fördert, unterstützt, aber vor allem sichtbar macht. Also was ich beobachtet habe, es wird jetzt besser, ja, schön langsam, aber du musst die Frauen etwas mehr animieren, mutiger zu sein und eben nach vorne zu kommen in die erste Reihe. Das ist leider vermutlich immer noch ein bisschen rollengeprägt von der Erziehung, von der Gesellschaft heraus und das musst du aufbrechen. Und wenn du das im Unternehmen ständig positiv besetzt und genau diese Frauen vor den Vorhang holst, das probieren wir immer, also auch mit als Role Models, dann kommen und folgen immer mehr nach. Und so, ja, okay, aha, das kann ich auch oder das bringe ich auch mit. Und so versuchen wir das praktisch aufzubrechen mit diesen Mustern. Und da haben wir voriges Jahr, also im Jahr 24, haben wir ganz einen starken Fokus gehabt auf Frauen. Entwicklung, haben wir unsere, für uns alles, was wir für unsere Frauen tun, unter einem Claim gesetzt. Mhm. Das heißt eben Fempowerment, KELAG Fempowerment. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und da haben wir ganz viele weitere Potenziale entdecken dürfen.
Super. Ich würde gerne nochmal zu diesem Recruiting zurückgehen, wo du gesagt hast, dass die jungen Leute manchmal einfach gar nicht wissen, was sie interessiert ganz oder wo sie, genau. Nachdem ihr aber mit ganz vielen zu tun habt, habt, die in eurem Unternehmen dann irgendwann andocken, hast du da irgendwelche, einerseits Beobachtungen, woher kommt es und andererseits Tipps vielleicht auch an die Eltern oder Geschwister, weil das ist ja nichts Schönes, wenn man nicht weiß, was einen interessiert und wo man hin will, weil irgendwann soll man ja eine Entscheidung treffen, ja. Und ich beobachte das auch und ich denke mir immer, wie kann man da, also keine Ahnung, ein Set an Fragen oder was tut man, um diesen Menschen Klarheit zu geben?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Also das eine, was hast du schon gesagt, ein Set an Fragen geben, wenn man die Möglichkeit hat zu kommunizieren. Mhm. mit Reflexionsfragen und oder einmal einfach nur thematische Abfragen kann man schon ein bisschen was rausfinden, außer jemand ist wirklich dann komplett auf weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Und das Allerwichtigste von Tipp her für die Eltern, weil ich glaube, die Eltern müssen, gerade wenn jemand noch nicht so seine Orientierung gefunden hat, müssen die Eltern zumindest ein bisschen mithelfen. Mhm. Und dass die jungen Menschen einfach sich wirklich bestimmte Berufe anschauen gehen. Mhm. Die Möglichkeit, die gibt es bei uns auch in alle Berufe, aber auch in den anderen Unternehmen, wirklich Schnuppertage zu machen. Mhm. Und wenn man dann einmal 2-3 Tage sich den Beruf angeschaut hat, bei uns sind sie ein bisschen dann direkt mit, je nachdem auf dem Berufsfeld und eben im Ausbildungscampus, so machen wir es, dann hat man ein Gefühl, könnte das was sein oder eben auch nicht. Und es gibt natürlich auch Berufsorientierungstests, ja. Die werden normalerweise in der 8. oder 9. Schulstufe gemacht. Mhm. Die sind mittlerweile ganz gut treffsicher, dass man auch ein bisschen schon ein Gefühl kriegt, vielleicht, was könnte es denn sein. Viel mehr oder auf die Neigungen der Kinder zu schauen und halt in die Richtung dann ein bisschen auszuprobieren. Das würde ich jedenfalls empfehlen.
Was sind die 3 wichtigsten Fragen von diesem Fragenset, die da jetzt in den Kopf kommen?
Also wenn jemand überhaupt, so die erste Antwort, gar nichts interessiert mich, dann ist trotzdem einmal die Frage, was tust du in deiner Freizeit gerne? Das ist einmal das Erste, wo man ein bisschen sich annähern kann. Da kommt oft dann, ist auch spannend, Videospielen, sitzen. Ja. Dann ist die nächste Frage, okay, bis dann Videospielen vielleicht, ist das Interesse in Richtung IT, Computer, gibt's da irgendeine Affinitäten, dass du dich damit gerne beschäftigst? Und man vielleicht, es gibt jetzt einen tollen Lehrberuf, der heißt Applikationsentwicklung, wo man eben so in Richtung Programmierer, wo man da das auch als Lehrberuf erlernen kann. Also man kann nur in die Neigungen reinfragen. Mhm. Ja. Oder wenn natürlich etwas schon kommt, dann kann man diese Fragen praktisch vertiefen. Aber immer über die Neigungen, über die Leidenschaft. Mhm. Was machst du gerne? Was macht dir Freude? Mhm. Was macht dich glücklich? Mhm. In die Richtung.
Da würde ich jetzt nachfragen. Was machst du gerne? Was macht dir Freude? Und was macht dich glücklich außerhalb deiner Zeit hier in der Kilang?
Also ich bin ein Mensch, der sich immer gerne mit anderen Menschen umgibt. Also auch im privaten Umfeld. Das heißt, Menschen machen mich glücklich, mit denen ich gerne zusammen bin. Und ich mache gern Dinge, alles was irgendwas Aktives hat. Ja. Mhm. Ich bin so eher ruhig und rastlos, muss mich immer bewegen und bewege eben Dinge auch gerne. Mhm. Das heißt, alles macht mir Freude, wo irgendwas weitergeht.
Das ist schön, kann ich nachvollziehen.
Wo holst du da jetzt deine Kraft oder Inspiration oder machst du Weiterbildungen? Oder gibt es Netzwerke, in denen du aktiv bist?
Also Bildungen, ja, immer. Also entweder überhaupt einen neuen Trend, sich von außen zu holen. Da gibt es verschiedene Tagungen, Messen. Ich bin auch im Kreise mit allen Personalleiter von Österreichs. EVU ist natürlich vernetzt, auch in der Industriellen Vereinigung, über die Wirtschaftskammer, also im Vivi-Verein als Vorständin tätig, wo es eben darum geht, sich besser zu vernetzen zwischen der Universität, die dort bei uns ansässig ist, und eben der Unternehmen, also der Wirtschaft. Und was das Lernen betrifft, es ist natürlich schon auch viel Learning on the Job. Das ist einfach auch fast täglich, also es gibt keinen Tag, wo ich nicht noch was dazu lerne. Und ja, so würde ich das einmal.
Bist du auch so der Typ, dass du einfach anfängst zu arbeiten und dann so learning by doing? Weil es ist ja dann oft so, dass viele Frauen, wenn sie viele Ausbildungen machen, noch eine Ausbildung, und wenn nicht ins Tun kommen.
Ah, dazu gehöre ich nicht. Ich bin die Pragmatische. Ja, learning by doing, also einfach starten. Also vielleicht kurz check to act. So irgendwie kann man das zusammenfassen. Nein, Das bin ich auch im Privaten. Bin sehr gerne, tue sehr gerne Handwerk. Und auch wenn ich etwas vielleicht nicht kann, dann gehe ich trotzdem an. Das funktioniert.
Was ist das letzte Handwerkliche, was du privat gemacht hast?
Etwas ausgespachtelt, und dann wieder neu übermalen, weil es mich gestört hat.
Wenn du an dein jüngeres Ich zurückschaust und ihr etwas sagen könntest, welchen Rat würdest du dir selbst in deinen jungen Jahren geben?
Das ist eine spannende Frage. Bleib dort beständig und oder auch stur, wo Sinn macht. Und gib aber vielleicht auch dort nach, wo sein soll.
Hast du manchmal nicht nachgegeben?
Ja.
Okay.
Das bin noch ganz mein früheren Ich.
Ja.
Aber das lehrt einem dann das Leben. Das ist das Schöne.
Unsere Stunde ist schon wieder vorbei, im Flug vergangen. Danke für deine Zeit. Wir schließen unseren Podcast immer mit einem Wörtwörter. Also beginnen ein paar Sätze oder Fragen und bitte dich, diese dann zu vervollständigen. Frauen müssen
viel mutiger sein.
Zum Lachen bringt mich
mein Mann.
Und dein Lebensmotto lautet:
Gib niemals auf.
Danke, dass wir hier sein durften. Es war sehr spannend.
Danke, dass ihr da wart. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Danke. Können wir nur zurückgeben und deine Augen immer so gestrahlt von deinem Projekt. Das ist sehr schön. Danke dir.
Danke.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfehlt.